Ja, das war Psalm 22. Ich weiß nicht, ob ihr Psalm 22 kennt. Das ist der Psalm logischerweise vor Psalm 23, der sehr bekannt ist. Aber Psalm 22, wie ihr es vielleicht rausgehört habt, ist so ein Vers, so ein Psalm, der sehr schwerwiegend ist, der sehr viel von Leid redet, der sehr viel von Verlassensein redet, von Bedrängnis redet. Und ich weiß nicht, ob ihr auch rausgehört habt, welche Prophetien sich da eigentlich erfüllen in diesem Psalm, wie das losgeworfen wird über die Kleider, wie die Hände durchgraben, durchbohrt sind, wie ein Mensch in den Todesschatten gelegt wird und wie er trotzdem Rettung erfahren darf. Psalm 22 ist ein Psalm, der rund 900 bis 1000 Jahre geschrieben wurde, bevor Jesus die Kreuzigung erfahren hat. Und David schreibt diesen Psalm schon in prophetischer Weise so viel Zeit vorher, wo man merkt, okay, das ist faszinierend, dass Gott so viele Jahre vorher schon voraussagen wird, wie der Messias sterben wird. Und ich möchte mit euch heute diesen Psalm anschauen. Und es geht um diese Frage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Psalm 22, Vers 2. Ich möchte euch vorneweg sagen, wir werden nicht den ganzen Psalm heute durchschauen. Das ist viel zu viel, wie ihr schon gemerkt habt. Das ist sehr viel Text. Ich werde mit euch den ersten Vers etwas ausführlicher anschauen. Dann werde ich alles mit euch nochmal im Überblick betrachten und dann hinten raus das, was ich so ein bisschen weggelassen habe oder gesagt habe, das sollen sie noch abdrehen. Dann gehen wir da auch noch kurz drauf ein. Und Psalm 22 beginnt mit diesem Ausruf, mit dieser Frage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man die Ausleger sich anguckt und die Leute, die Hebräisch können und da sehr bewandert sind, die sagen an der Stelle immer, dieser Satz, der steht wie ein Refrain als Hauptthema über diesen gesamten Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, und wie kommen die da drauf? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass dieser Satz und der Satz, der noch da drauf folgt, der mit dazu gehört, der einzige Fragesatz im gesamten Psalm ist. Alles andere sind normale Sätze, aber diese ersten zwei Sätze, das sind die einzigen Fragesätze, die im gesamten Psalm gestellt werden. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und da merkt man, okay, diese Frage, die steht wie das Hauptthema über den gesamten Psalm. Und wenn ihr Bibelleser seid, dann wisst ihr auch, dass Jesus genau diesen Satz am Kreuz, als er stirbt, zitiert. Und da lesen wir in Matthäus 27: Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da merkt man, dass Jesus auch diesen gesamten Psalm 22 mit dieser Aussage gesamt für sich in Anspruch nimmt. Jesus ist derjenige, von dem Psalm 22 spricht. Jesus, der am Kreuz hängt. Ich habe mich gefragt, so wie ich das manchmal mache, ich stelle mir manchmal so ganz komische Warum-Fragen, wenn ich mir diese Texte angucke, und habe mich gefragt, warum ist dieser Satz in einer Frage formuliert? Warum hat man das so gemacht? Ja, ich habe ja schon gesagt, alle anderen Sätze sind ganz normale Sätze. Nur dieser Satz ist in einer Frage gestellt. Und ich habe mich so gefragt, warum macht er das? Weil er hätte doch einfach auch diesen Satz, wie alle anderen, einen ganz normalen Satz fassen können. Er hätte ja schreiben können: Gott hat mich verlassen. Ja, oder Gott, du hast mich verlassen. Das hätte er ja schreiben können. Aber wir merken, er schreibt es als Frage: warum hast du mich verlassen? Und an der Stelle dachte ich mal, ich möchte euch auch noch ein bisschen aktiv werden lassen. Ich möchte euch einfach mal die Frage stellen, ihr dürft gleich reinrufen. Stellen wir mal diese beiden Sätze gegenüber. Wir sagen einfach mal den normalen Satz, du Gott hast mich verlassen, und auf der anderen Seite die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte euch mal fragen, was empfindet ihr, sind denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Sätzen, wenn man die jetzt so vergleichen würde? Ihr könnt einfach reinrufen. Ja, das habe ich auch notiert, das klingt wie so eine Feststellung. Du Gott, du hast mich verlassen. Ja. Es klingt endgültig. Was hatten wir noch? Welches? Das linke ist ein Vorwurf. Ja. Rechte klingt auch nach Anklage. Ja. Man könnte hinterfragen sagen. Ja. Ja, das Rechte ist unergründlich.
Das Warum ist ja der entscheidende Punkt.
Ja.
Ja.
Du nimmst mir schon ein paar Sachen weg, mach ein bisschen langsam, da komme ich gleich zu. Ja, das Warum, das ist ganz, ganz wichtig hier. Ja, auch sehr schön, ja. Was hat das eine sagt, was hat Gott getan, das andere legt eher den Fokus auf mich. Ja, das Recht hat so eine flehende Sehnsucht, drückt das irgendwie aus. Ja. Ich gebe euch mal meine 5 Punkte weiter, so 5 Punkte, die ich so verglichen habe. Ist alles auch subjektiv, also muss man jetzt nicht für voll nehmen. Ihr könntet noch die Liste beliebig erweitern, hat ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das erste, wie Linda schon gesagt hat, das linke, das klingt wie so eine Feststellung. Und das rechte, das klingt für mich so nach einem persönlichen Anliegen. Das ist irgendwie so, das beschäftigt mich, ja. Warum hast du mich verlassen? Mich beschäftigt das. Das linke, habe ich das Gefühl, da ist schon eine Distanz irgendwie da. Du hast mich verlassen, da ist Distanz da. Beim rechten habe ich das Gefühl, das hat mal eine einstige Beziehung angedeutet. Da war mal eine enge Beziehung. Ja? Links, das ist schon abgeschlossen und hingenommen. Das ist schon so halbwegs akzeptiert. Du hast mich verlassen, okay, ist fertig, Schluss aus. Und rechts dann eben diese Sehnsucht oder diese Hoffnung auf diesen vorigen Zustand, hey, kann es nicht nochmal so sein, wie es vorher war? Ja, links so ein akzeptierter Zustand und rechts dieses Hinterfragen Gottes, was machst du da, warum tust du das? Links klingt es auch für mich wie so eine abgestumpfte Aussage und rechts, das ist so ein schmerzhafter Schrei, das spricht von Emotionen, da bewegt sich was im Herzen. Ja, warum ist dieser Satz in einer Frage formuliert? Ich habe mir in der Predigtvorbereitung einen Satz von Roger Libby so angehört und den fand ich sehr gut, den will ich hier euch weitergeben. Warum ist dieser Satz in einer Frage formuliert? Damit jeder Mensch, der diesen Satz einmal hören würde, sich die Frage stellen muss, warum hat Gott Jesus verlassen? Und jeder Mensch muss für sich eine Antwort auf diese Frage finden. Und im besten Falle findet der Mensch die Antwort, er tat es wegen meiner persönlichen Sünde. Ja. Und ich finde, es wird auch hier in Römer 5, Vers 8 deutlich, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich habe als ersten Punkt mal so festgehalten auf diese Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du Jesus verlassen? Und 1. Johannes 4, Vers 10 habe ich noch. Darin besteht die Liebe, dass wir nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und als ersten Punkt habe ich dann hier festgehalten, Gott verließ seinen Sohn, damit wir von unserer Sünde befreit werden können. Es gab keine andere Möglichkeit. Gott musste seinen Sohn verlassen, damit wir zu ihm kommen können. An dieser Stelle habe ich eine Begebenheit, die ich sehr eindrücklich fand, die sehr dazu passt, und das hat mit diesen Eskimo- oder Inuit-Bewohnern in Grönland zu tun. Und da hat ein Missionar folgende Begebenheit festgehalten. Am 2. Juni 1738 saß der Missionar Johann Beck in Grönland in seiner Hütte und arbeitete an der Reinschrift einer Übersetzung der Evangelien ins Grönländische. Er war recht mutlos, weil alle seine Arbeit umsonst erschien. Da traten mehrere vorübergehende Eskimos bei ihm ein und sahen seine Arbeit eine Weile mit Verwunderung zu. Sie wollten wissen, was er da mache, und er erklärte ihnen, dass die Zeichen, die er da hinsetzte, Worte seien und dass so ein Buch auf diese Weise sprechen könne. »Ja, was sagt dein Buch denn?«, fragte einer von ihnen, namens Kayanak, ein Räuberhauptmann. Der Missionar begann darauf, ihm den Bericht von Christi Leiden vorzulegen. »Aber ich bitte dich«, unterbrach Kayanak den Missionar, »was hat denn dieser Mann getan? Hat er jemanden beraubt?« »Nein.« »Weshalb soll er dann sterben?« »Dieser Mann hat nichts Böses getan, aber Kayanak hat Böses getan. Dieser Mann hat niemanden beraubt, Kayanak aber hat viele beraubt. Dieser Mann hat niemanden ermordet, Kayanak hat aber seinen Bruder und sein Kind getötet. Dieser Mann ist gestorben, damit Kayanak nicht in Sünden sterben müsse.« Das ging dem harten Heiden so zu Herzen, er trat an den Tisch des Missionars und sagte mit lauter und bewegter Stimme: »Erzähle mir das noch einmal, denn ich möchte auch gern selig werden.« Das Herz dieses blutdürstigen Mannes wurde völlig überwunden. Kayanak wurde gläubig mit seinem ganzen Hause. Im Jahre darauf, am zweiten Osterfeiertag, empfing er mit Frau, Sohn und Tochter die Taufe als Erstlinge unter den Heiden in Grönland. Und das alles durch den Bericht von den Seelenleiden Jesu in Gethsemane. Ich finde, hier wird so schön deutlich, dass ein Mann verstanden hat, Gott hat Jesus verlassen, damit ich zu Gott kommen kann. Gott verließ seinen Sohn, damit wir von unserer Sünde befreit werden können, damit wir zu Gott kommen können. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt die weiteren Verse mit Psalm 22 mit euch betrachten. Und das sind jetzt sehr viele, das sind die, die wir gerade gehört haben. Und habe mir auch gedacht, weil das wieder so viel ist, möchte ich auch wieder in Kurzform euch das so zusammenfassen. Und ich habe euch auch farblich so ein bisschen dargestellt, wer steht denn hier jetzt eigentlich im Mittelpunkt, um wen geht es denn? Geht es um Gott? Geht es um Jesus oder geht es um die Gegner? Das sind die drei Gruppen, die es eigentlich gibt in diesem Psalm, grob gesprochen. Und hier lesen wir: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Da merken wir, hier sind beide irgendwie vertreten. Da sind Jesus und Gott vertreten, und man kann es so überschreiben: die Frage, wo ist Gott, wo hält er sich auf? Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels, auf dich haben unsere Väter vertraut und so weiter. Da merken wir, hier redet er von Gott und das, was Gott bei seinen Vorfahren getan hat. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch und Spott der Leute, und der Spott der Leute und vom Volk. Und da merken wir dann, da spricht Jesus von sich und von seiner Einsamkeit, die er erfährt. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Merken wir, da wird beschrieben, was die Gegner tun. Sie verspotten Jesus. Und hier wieder: ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Ja, Da merken wir, okay, er spricht davon, wie er von Gott gewollt zur Welt gekommen ist. Wie er andeutet, Gott, du wolltest doch, dass ich auf diese Welt komme. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan. Auch hier wieder die Gegner, die beschrieben werden. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs. Und hier beschreibt Jesus seinen eigenen Zustand, was auch sehr an Hiob erinnert. Und dann wieder, die Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Da merken wir auch wieder, die Gegner werden beschrieben. Und sie teilen meine Kleider unter sich, auch das nochmal die Gegner, was sie tun. Du aber, Herr, sei nicht ferne um meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Und da merken wir wieder, hier kommt der Hilferuf an Gott und es spricht von Gott und von Jesus. Nun, warum mache ich das alles mit euch? Also wir haben gesehen in den Versen, da werden die Leiden beschrieben, recht ausführlich. Und ich habe mich gefragt, wie wird hier geklagt? Ich finde das sehr interessant, weil wir hier mal einen Einblick davon bekommen, wie Jesus eigentlich am Kreuz sich gefühlt hat und wie er geklagt hat. Und wenn man sich fragt, wie er hier klagt und sich das alles nochmal auflistet, was ich euch gerade hier farblich aufgelistet habe, da fällt mir auf, also wenn ich blau, grün und rot so vergleiche, irgendwie hat alles so einen relativ gleichen Anteil. Ja, ich habe die Worte nicht zählen können, ich habe leider nicht mehr die Zeit gefunden, aber man merkt, alles hat irgendwie seinen Anteil. Wo ist Gott? Was macht Gott? Wie geht's mir? Und was machen meine Gegner? Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus so klagt am Kreuz. Woraus ich für mich dann auch ableiten kann, alles hat seine Berechtigung. Es hat die Berechtigung, dass man im Leiden seinen Zustand klagt, dass man seine Fragen an Gott richtet und auch, dass man sich mit seinen Gegnern auseinandersetzt. Das ist alles hier vertreten in gleicher Weise. Alles zugänglich, alles berechtigt, das zu tun. Aber das alles entscheidend Wichtige hier ist das hier. Das Allerwichtigste ist, all das wird vor Gott gebracht. Das geht nicht einfach irgendwo raus oder wird irgendwie so gesprochen, sondern das wird alles im Gebet vor Gott gebracht. Der eigene Zustand, wie schlecht es mir doch geht. Das, was die Feinde tun, was die mir Böses alle machen. Und auch, warum handelst du so, Gott? Und was tust du? Und wo bist du? Und was machst du? Und warum tust du nicht? Ja. Das ist alles berechtigt, aber das Wichtige ist, es wird alles vor Gott gebracht ins Gebet. 1. Petrus 4, Vers 1, und das ist jetzt auch die Antwort darauf, warum gehe ich das mit euch durch? Das hat nicht nur was mit Jesus zu tun, sondern auch mit uns. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Auch wir müssen das lernen, was Jesus hier getan hat. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nach dem Willen Gottes zu leben. Da nun Christus für uns gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Ich habe es mal als zweiten Punkt so festgehalten, Gott verließ seinen Sohn, damit dieser uns ein Vorbild im Leiden ist. Das wird deutlich durch 1. Petrus 4. Das Leid, was wir in Psalm 22 lesen, das soll uns ein Vorbild sein, wie wir uns auch im Leiden verhalten sollen. Gott verließ seinen Sohn, damit dieser uns ein Vorbild ist im Leiden. Ja, hier habe ich eine Geschichte von einem Krebspatienten gefunden. Die fand ich auch sehr passend auf diesen Punkt. Hat mich auch sehr angesprochen. Der Mann war krebskrank im Endstadium. Die Schmerzen steigerten sich ins Unerträgliche. Nur harte Betäubungsmittel verschafften ihm noch einige Erleichterung, bewirkten aber auch Bewusstseinstrübung. Deshalb ertrug er lieber den Schmerz bis an die Grenzen des Möglichen. Wenn man an seinem Bett saß, wurde man regelrecht in die Bitterkeit dieses Leidenmüssens mit eingezogen. Eines Tages fand ich das Krankenzimmer verändert. Ein Bild des gekreuzigten Christus hing direkt dem Bett gegenüber, in dem der Kranke lag. Es war ein großes Bild, das seinen Ausmaßen die Proportion der Räumlichkeit sprengte und geradezu das ganze Zimmer beherrschte. Ich fragte den Kranken, warum er dieses Bild habe hierher hängen lassen. Darauf erklärte er mir, der Anblick dieses Bildes erleichtere ihm die Schmerzen, das Leiden und das Sterben. Unter dem Kreuz standen zwei weinende Frauen und der Jünger Johannes. Und da ist noch Platz für einen vierten für mich, meinte der Kranke. Wenn ich meine Schmerzen nicht mehr aushalte, dann schaue ich auf den Gekreuzigten, der noch größere Schmerzen ertragen musste. Er konnte seine angenagelten und schmerzenden Arme und Füße nicht bewegen. Ich kann es und kann meine Lage verändern. Er hing mit seinem ganzen Körpergewicht in seinen Wundmalen. Ich liege in einem weichen Bett. Ihm gab man keine Linderung. Auf meinem Nachttisch aber stehen viele Dinge, die mir die Schmerzen erträglicher machen. Wenn ich dies alles vergleiche, dann merke ich, dass es mir noch gut geht und das hilft mir, meine Situation durchzustehen. Es war bemerkenswert, was im Laufe der folgenden Wochen in dem Kranken vorging. Die Schmerzenslaute, die man sonst schon am Hausflur hören konnte, wurden seltener und leiser. Dies war nicht nur ein Zeichen der Schwäche, sondern es hing mit diesem Bild zusammen. Der Kranke hatte für seine Umgebung nicht mehr viel Aufmerksamkeit übrig. Seine Augen hingen so stark am Bild des Gekreuzigten, dass ich den Eindruck hatte, hier war eine tiefe und heilsame Leidensgemeinschaft und Verschmelzung zustande gekommen, die weit über das menschliche Begreifen hinausging. Er starb im Blick auf dieses Bild. Ich finde, das macht es sehr deutlich, Gott verließ seinen Sohn, damit dieser uns ein Vorbild im Leiden ist. Und ich wünsche das jedem von uns, dass wir das lernen, diesen Blick auf Jesus so festzuhalten, diesen Blick auf sein Leiden so im Fokus zu haben, wenn wir selber durch diese Leidenszeiten gehen. Weil das hilft uns, unsere Leidenszeit zu überstehen. Ich habe noch einen dritten und letzten Punkt mit euch, und zwar hier nochmal zurück zum strukturellen Aufbau. Wir kommen zu dem Teil, den ich so ein bisschen weggelassen habe. Und hier nochmal die Verse, die letzten, die wir gelesen haben. Du aber, o Herr, sei nicht ferne, o meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen der Löwen, hatten wir festgehalten, das war so dieser Hilferuf an Gott, der von Jesus und von Gott hauptsächlich spricht. Und jetzt kommt der Satz danach, Vers 23. Und hier steht, ja, du hast mich erhört und gerettet. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Und ab Vers 23 bis Vers 32 redet er nur noch von Rettung, redet er nur noch davon, wie er den Tod überwunden hat. Und da merken wir ab Vers 23, ab hier, da beginnt schon der Ostersonntag. Da kommen wir schon zur Auferstehung. Ich finde es wichtig, wir sollten am Karfreitag das nicht vergessen, es kommt noch der Ostersonntag, es kommt noch die Auferstehung. Jesus bleibt nicht im Grab, er wird den Tod besiegen. Wir lesen hier dieser letzte Vers oder dieser Vers 23, er spricht davon, da passiert Rettung und da passiert Lobpreis. Ich wurde gerettet und jetzt will ich meinen Gott lobpreisen dafür. Psalm 22, Vers 23 und die folgenden. Das Schöne an dem Psalm ist, wie gesagt, das Leiden. Er hört nicht mit Vers 22 und mit dem Leiden auf, sondern der ganze Psalm endet mit Lobpreis und davon, dass er gerettet wurde. Und das ist genau das, was wir an Ostern feiern, was wir am Sonntag feiern werden. Aber was ich hier in diesem Vers 23 gelesen habe, ist, da ist eine Pflicht zur Folge. Das ist eine Pflicht, eine logische Folge, die Jesus selber erlebt, wenn er die Rettung erfährt. Und ich zeige es euch hier nochmal, so will ich deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Und ich glaube, das ist auch ein Auftrag an uns. Wenn der Herr, unser Gott, uns aus unseren Leiden errettet und hilft, und ich weiß, das haben einige von uns erlebt hier, dann ist das hier eine logische Konsequenz und Folge, der wir nachkommen müssen. Wir wollen seinen Namen verkündigen und wir wollen ihn loben inmitten der Gemeinde. Ich habe es als dritten Punkt so festgehalten, Gott verließ seinen Sohn, damit wir genau das verkündigen und ihn preisen, weil wir jetzt zu ihm kommen können. Ich habe euch zum Abschluss noch hier Psalm Vers 18 und dann noch eine Geschichte. Ja, du hast mich erhöht über meine Widersacher und hast mich errettet von dem Mann der Gewalttat. Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Dich, der große Siege verliehen hat und der Gnade erweist. Ja, merken wir, das spricht genau das wieder. Da ist Lobpreis, da ist Sieg, da ist Errettung da. Und Psalm 18 macht das auch nochmal so deutlich. Ja, ich habe euch hier eine Geschichte von einem jungen Mann, den der ein oder andere schon kennen wird. Das hatten wir, vor einiger Zeit hatten wir dieses Beispiel schon mal. Aber ich bringe es euch trotzdem nochmal. Durch die hohen Fenster der Düsseldorfer Gemäldegalerie flutete heller Sonnenschein. Die wenigen Besucher, Herren und Damen in der Tracht des Spätbarock, lustwanderten plaudernd durch die Säle. Hier und dort machten sie an einem Bild Halt, betrachteten es und gaben ihr Urteil ab. Nicht alle, welche diese Räume suchten, taten es aus Kunstbegeisterung. Viele wollten nur die Langeweile der unausgefüllten Stunden des Tages totschlagen. Umso mehr fiel ein junger Mann auf, der versunken vor einem Gemälde stand, das den leidenden Heiland darstellte. Das tat ich für dich, was tust du für mich, las der Mann. Man merkte es dem jungen Mann an, dass ihn nicht so sehr die künstlerische Ausführung des Gemäldes fesselte, als vielmehr die Inschrift. Das tat ich für dich. Seine Gedanken führten ihn innerlich zur Kreuzigung, zu allem Hass, Roheit und Unverstand zu verüben. Imstande waren, gesellte sich noch der geheimnisvolle, von Menschen nie völlig ergründete Schmerz in dem Ruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der Reine und Heilige, von Gott verlassen, wie war das möglich? Ach, er trug ja die Sünde der ganzen Welt, das tat er für dich. Eben das hat der Sohn Gottes getan. Er wurde Bürger und Stellvertreter der Menschheit, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lange stand der junge Graf Zinzendorf von seinen Gedanken überwältigt vor dem Bilde. Zeit und Ort hat er vergessen. In seinen Ohren klang die Frage nach: Was tust du für mich? Was konnte er für Jesus tun? Es wurde ihm klar, dass nur eines des großen Opfers auf Golgatha würdig wäre: das eigene Leben, sein Wollen, sein Denken und sein Fühlen. Zinzendorf verließ rasch den Saal. Er wollte nach diesem großen inneren Erleben nichts anderes mehr sehen. Der Eindruck dieser Stunde aber begleitete ihn durch sein ganzes ferneres Leben und machte ihn zum großen Bahnbrecher der deutschen Heidenmission. Ein Mann, der verstanden hat: Christus hat das für mich getan und jetzt soll ich es weiter verkündigen. Ja, Gott verließ seinen Sohn, damit wir es verkündigen und ihn preisen. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, Gott verließ seinen Sohn, damit wir von unserer Sünde befreit werden können. Wir haben als zweites festgehalten, Gott verließ seinen Sohn, damit dieser uns ein Vorbild im Leiden ist. Und als drittes, Gott verließ seinen Sohn, damit wir es verkündigen und ihn preisen. Amen.